Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Donnerstag mit Annabel Brockhus. Guten Morgen. Der Gaza-Krieg polarisiert auch in der EU. Es gibt Länder, die eher Palästina nahestehen. Dazu gehören Spanien, Irland oder Belgien. Und Länder, die enger an der Seite Israels stehen, wie zum Beispiel Deutschland, Ungarn und auch Tschechien. Spanien und Irland wollen nun möglichst bald Palästina als Staat anerkennen und argumentieren, das könnte für den Friedensprozess hilfreich sein. Ob sich davon auch andere EU-Staaten überzeugen lassen, gucken wir uns in dieser Sendung genauer an. Und in Nordmazedonien haben hunderttausende Menschen gerade keine gültigen Ausweisdokumente, denn nach der Namensänderung des Landes vor 5 Jahren sind die alten Dokumente abgelaufen. Was das im Alltag bedeutet, berichten wir gleich. Spanien steht Palästina näher als Israel. Das zeigt sich seit dem 7. Oktober sehr deutlich, etwa bei Demonstrationen, auf denen nach Freiheit für Palästina gerufen wird, oder auch in politischen Forderungen. Da ist zum Beispiel die Rede von Sanktionen gegen Israels Regierungschef Netanyahu oder die Rede von einem Waffenembargo. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez wirbt seit Wochen für die Anerkennung der palästinensischen Gebiete als Staat. Er wirbt in Brüssel, auf EU-Ebene, aber auch bei den spanischen Abgeordneten. Franka Wels berichtet aus Madrid.
Neu war es nicht, was der spanische Ministerpräsident am Mittwoch im Abgeordnetenhaus in Madrid erklärte, aber dafür deutlich.
España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino.
Spanien sei bereit, so wörtlich den palästinensischen Staat anzuerkennen. Pedro Sanchez betonte, Spanien fordere seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem nachfolgenden Krieg einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen und trete für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, als einzige Möglichkeit für ein Zusammenleben von Israelis und Palästinensern in Frieden und Sicherheit. Das werde er auch weiterhin tun, so Sanchez. Weil es gerecht ist, weil die gesellschaftliche Mehrheit es fordert, weil es auch im geopolitischen Interesse Europas liegt und weil die internationale Gemeinschaft dem palästinensischen Staat nicht helfen kann, wenn sie ihn nicht anerkennt. Sanchez' derzeitige demonstrative Entschlossenheit dürfte auch mit der Position seines Regierungspartners zusammenhängen, dem relativ neuen Linksbündnis Sumar, sagt Miguel Benedicto Solsona, Experte für internationale Beziehungen an der Universität Complutense in Madrid. Eine der Bedingungen, die Sumar gestellt hat, damit sie die Amtseinführung von Pedro Sanchez unterstützen, war die Anerkennung des palästinensischen Staates. Und ich denke, dass dies in gewisser Weise auch Gruppen weiter links von Sumar zufriedenstellt, sogar Podemos. Wo Sumar steht, daran ließ der Abgeordnete Iñigo Errejón in seinem Debattenbeitrag keinen Zweifel. Man müsse die Dinge beim Namen nennen. Was sich in Gaza abspiele, sei ein Völkermord.
Miren, hay que llamar a las cosas por su nombre. En Gaza lo que está ocurriendo es un genocidio.
Errejón forderte einen Abbruch der Handelsbeziehungen zu Israel, ein totales Waffenembargo, die Verantwortlichen vor den internationalen Strafgerichtshof zu bringen, sowie die dringende Anerkennung des palästinensischen Staates, und zwar im Parlament. Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei, der konservativen PP, Alberto Núñez Feijóo, warf Sanchez einerseits Arroganz vor, zu glauben, einen seit Jahrzehnten andauernden Konflikt innerhalb eines Monats lösen zu können.
Abandone, si es posible, la soberbia.
Und bekräftigte andererseits die grundsätzliche Unterstützung seiner Partei für eine Zwei-Staaten-Lösung, mit Verweis auf das Jahr 2014. Damals stimmte das Parlament unter einer konservativen Regierung parteiübergreifend dafür, die palästinensischen Gebiete als Staat anzuerkennen. Umgesetzt wurde das allerdings nie. Spanien ist tatsächlich seit jeher innerhalb der Europäischen Union das Land, das sich am deutlichsten auf der Seite der Palästinenser positioniert. Meinungsumfragen zeigen seit Jahren auch in der Bevölkerung eine größere Unterstützung für die palästinensische Seite als in anderen europäischen Ländern, und zwar quer durch alle Parteien.
Franka Wels berichtet über die spanische Nähe zu Palästina und was daraus nun folgen soll, nämlich die Anerkennung eines Palästinenserstaates. Und dieses Thema kann ich jetzt vertiefen mit Christian Hanelt. Er ist Politikwissenschaftler bei der Bertelsmann Stiftung und beschäftigt sich mit Europa und dem Nahen Osten. Guten Morgen, Herr Hanelt.
Guten Morgen, Frau Brockus.
Wir haben es eben gehört, Spanien will die palästinensischen Gebiete anerkennen. Pedro Sánchez, der Ministerpräsident, besucht in den kommenden Tagen auch mehrere Regierungschefs, unter anderem in Norwegen, Belgien und Slowenien, um Verbündete für diesen Plan zu gewinnen. Angenommen, Spanien und andere Mitgliedsländer der EU würden jetzt die palästinensischen Gebiete als Staat anerkennen. Was würde das bedeuten, ganz praktisch?
Das würde ganz praktisch eine symbolische politische Aufwertung und eine diplomatische Aufwertung bedeuten, indem dann die palästinensische Vertretung der Autonomiebehörde in allen EU-Mitgliedstaaten statt dem gewissen diplomatischen Vertretungsrang, den es hat, dann eben einen vollen diplomatischen Vertretungsrang hätte, so wie eben auch Israel. Zurzeit hat die palästinensische Autonomiebehörde Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen. Und hat selbst in den letzten drei Wochen dort beantragt Vollmitgliedschaft, was in den Gremien diskutiert wird. Man muss in dem Hintergrund wissen, das kann ein Baustein sein, um in wirkliche israelisch-palästinensische Verhandlungen für eine Zwei-Staaten-Lösung einzutreten. Spanien sieht das als einen wichtigen Baustein vorher. Andere EU-Mitgliedstaaten sehen das eher als einen Baustein für die Zeit, wenn Israel und Palästina tatsächlich einen Friedensvertrag unterschrieben haben.
Sie haben gesagt, es ist symbolisch zu verstehen und wertet die Autonomiebehörde auf. Ist das dann nur ein Symbol Richtung Autonomiebehörde oder vielleicht auch Richtung israelische Regierung?
Na, die israelische Regierung und der Netanyahu, wir haben es ja dort mit einer rechtsnationalistisch und rechtsreligiösen Region zu tun, lehnt eine vorherige Anerkennung durch dritte Staaten, wie zum Beispiel europäische, ab. Die Regierung Netanyahu lehnt auch eine Zwei-Staaten-Lösung ab. Auf der palästinensischen Seite haben wir eine Autonomiebehörde, die auch politisch schwach ist. Das heißt, wenn wie die EU, wie auch der EU-Rat vor drei Wochen gesagt hat, es braucht jetzt wirklich eine Zwei-Staaten-Lösung und man hat aber in Israel und Palästina zurzeit politische Führung, die A zu schwach und B diesen Weg nicht gehen wollen, ist das ein sehr ganz schwieriger Kontext. Es ist natürlich auch ein schwieriger Kontext, weil wir immer noch eine Kriegssituation haben. Wir haben eine Gewaltsituation. Wir hatten einen Terroranschlag der Hamas und der darauffolgende Krieg mit all seinen Wunden, den wir jeden Tag sehen. Da scheint es emotional sehr weit weg von einer Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen. Allerdings kann es tatsächlich wirklich so sein, dass beide Völker, wie sie traumatisiert sind, feststellen in sich, der Konflikt weiter ihn zu führen, bringt nur weiteres Leid, Tod und wirtschaftliche und soziale Rückschritte. Man braucht jetzt wirklich den Einstieg in eine Trennung beider Völker für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist das, was politisch die EU vorantreiben will. Aber sie muss dann wirklich auch weitere Instrumente wirklich geeint definieren, um dann wirklich einen Einstieg in Verhandlungen zu bereiten. Und da muss man die drei unterschiedlichen EU-Positionen, die spanische, der Anerkennung zum Beispiel Palästinas jetzt, Tschechien und Ungarn, die dagegen sind, die dritte Gruppe ist skeptisch, wie auch die Bundesregierung, die sagt, kann es nicht sein, dass es vielleicht doch besser ist, eine Anerkennung erst am Ende einer Verhandlung zu stellen. Das zeigt mir, dass wir als EU-Mitgliedstaaten für eine Lösung des Konfliktes gebraucht werden, aber eigentlich erstmal die Parameter für eine Zwei-Staaten-Lösung, was die EU tun kann, einfach klarer bestimmen müssen und eigentlich erstmal in eine eigene Klausur der 27 gehen müssen. Zum Beispiel wäre es sinnvoll, Frau Bockus, wenn der spanische Premierminister vielleicht nicht alleine durch die EU-Staaten reisen würde, sondern vielleicht seinen tschechischen Amtskollegen mitgeben würde. Die vertreten beide so unterschiedliche Meinungen und können dann vielleicht einen innereuropäischen Diskussionsprozess wirklich fundamental vorantreiben.
Halten Sie das denn für wahrscheinlich, dass der Spanier sich hier mit dem Tschechen zusammentut? Aber es sind ja, wie Sie sagen, sehr konträre Blöcke.
Ja, es sind sehr konträre Blöcke, aber ich sehe die USA, mit denen die USA brauchen dringend große Unterstützung für ihre Vermittlungsbemühungen im Nahen Osten. Die arabischen Länder tun sich zusammen. Alle arabischen Länder, die Beziehungen zu Israel haben, tun sich zusammen. Die wollen auch beim Wiederaufbau und der politischen Neuorganisation des Gazastreifens wirklich helfen und arbeiten an einem gemeinsamen Plan. Alle treten an die EU ran und sagt, wir brauchen euch, aber dann müssen sie auch wirklich geeint auftreten. Das ist eine Frage, wie sich EU-Außenpolitik generell in Zukunft gestaltet. Wir haben ja nicht nur den Israel-Palästina-Konflikt mit seinen negativen Auswirkungen auf Europa. Wir haben Syrien, Libyen, Jemen, Sudan, Kaukasus, Ukraine. Wir haben 27 Mitgliedstaaten. Ich glaube, dass man die Außenpolitik auf mehrere Schultern verteilen muss. Man muss das Instrument der Troika bestärken. Warum können die EU-Mitgliedstaaten nicht drei von sich selbst beauftragen, sich jetzt um Israel-Palästina verstärkt zu kümmern mit Herrn Borrell? Eben zum Beispiel Deutschland, Tschechien und Spanien, die diese drei Rollen vertreten und vorher wirklich sich zusammensetzen in einem Gymnich-Format und mal diskutieren, warum haben wir uns in den letzten 10 Jahren, was Israel-Palästina angeht, so weit von unserer Nahost-Strategie von 2014 entfernt?
Also,
und wie kommen wir da wieder hin?
Sie sprechen diese Uneinigkeit ja sehr deutlich an und wie ich raushöre, hat das auch historische Gründe vor allem, dass man sich da auseinander bewegt hat.
Ja. Ja, also die letzte Anstrengung der US-Regierung Obama mit dem israelischen Ministerpräsident Netanyahu und Palästinenserpräsident Abbas in 2014 sind ja gescheitert. Es war der letzte Anlauf für eine politische Lösung in einer Zwei-Staaten-Lösung und da hatte dazu die EU eine sehr detaillierte Nahost-Strategie festgelegt, auch welche Punkte einer Zwei-Staaten-Lösung sie unterstreicht, zum Beispiel Jerusalem als gemeinsame Hauptstadt, die Grenzen von 1967 mit Landtausch, also sehr, sehr detailliert. Seitdem hat man aber seine bilateralen Beziehungen zu Israel sehr intensiviert. Die Palästina-Frage ist in den Hintergrund getreten. Israels Bedeutung für die EU als innovative IT-Wirtschaftskraft und als Exporteur von Gas hat sich in den letzten Jahren sehr gesteigert. Und so hat Deutschland zum Beispiel auch seine Beziehungen, die ja historisch sehr stark und wichtig sind und gewachsen sind, auch noch dadurch verstärkt, die militärischen Beziehungen zu Israel auszubauen, weil das für die Modernisierung der Bundeswehr gebraucht wird. Die italienische Regierung hat sich zum Beispiel von einer pro-palästinensischen zu einer pro-israelischen gewandelt, durch sehr persönliche Beziehungen von Netanyahu mit dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten Berlusconi. Und viele mittel- und osteuropäische Mitgliedstaaten der EU, wie zum Beispiel Ungarn und Tschechien, die wir auch in unserem Gespräch angesprochen haben, die haben in den letzten Jahren ihre jüdischen Wurzeln wiederentdeckt und dementsprechend ihre Beziehung nach Israel ausgebaut. Und so sind eben halt auch wirklich sehr unterschiedliche Ansichten zum Nahostkonflikt in den letzten Jahren entstanden und haben sich sehr vertieft, die es nun zu überbrücken gilt.
Sie haben Ungarn gerade angesprochen. Ungarn war ja auch das Land, was sich lange auf EU-Ebene nicht auf diesen Punkt Waffenstillstand einigen konnte. Jetzt haben sie beim Gipfel im März erstmals da Einigkeit gezeigt, geschlossen, eine sofortige humanitäre Pause gefordert, darauf aufbauend dann einen dauerhaften Waffenstillstand. Bitte meine kurze Antwort, sehen Sie, dass Ungarn sich hier noch weiter bewegen könnte in Richtung der europäischen Partner?
Also Ungarn ist ja auch schwierig bei dem Halten der gemeinsamen Linie der EU im Ukraine-Konflikt und im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das heißt, Ungarn spielt ja in vielen außenpolitischen Fragen, auch auf dem Balkan, eine Sonderrolle. Da müssen die EU-Staats- und Regierungschefs der 26 wirklich mit Ungarn so agieren, mit der Regierung, auch mit Blick auf seine EU-Ratspräsidentschaft, dass sie die gemeinsame Stärkung der Außenpolitik wirklich unterstreichen.
Sagt.
Denn eine weitere Ausbreitung des Nahostkonfliktes hat auch negative Auswirkungen auf uns in Europa und das gilt es zu verhindern.
Danke, Christian Hanelt, Nahost- und Europa-Experte von der Bertelsmann-Stiftung.
Auf Wiederhören, Frau Prokus.
Mazedonien. So heißt eine Region im Norden Griechenlands und so hieß nach dem Zerfall von Jugoslawien auch lange der Staat, der im Norden an Griechenland grenzt. Und damit es hier keine Verwechslung gibt, haben sich Griechenland und die Republik Mazedonien vor 5 Jahren geeinigt, dass das Land Nordmazedonien heißen soll. Das heißt, es gelten jetzt auch nur noch Reisepässe, Führerscheine, offizielle Dokumente, in denen Nordmazedonien steht. Allerdings gibt es Probleme bei der Ausstellung dieser neuen Dokumente. Die Druckaufträge stauen sich seit Monaten. Was das konkret für die Menschen in Nordmazedonien bedeutet, berichtet unser Korrespondent Oliver Schosch.
Alexander Golov, 23 Jahre alt, ist Nordmazedoniens bester Tetris-Spieler. Sein Traum war es, sein Land bei der Tetris-Weltmeisterschaft zu repräsentieren. Der Wettkampf findet auf alten Nintendo-Konsolen statt. Am 7. März dieses Jahres gab es dazu ein WM-Qualifikationsturnier in Wien. Alexander Golov hatte schon alles dafür gebucht, Flug, Hotel. Doch dann fiel ihm auf, dass das Turnier genau in die Zeit fällt, in der die 5-Jahres-Frist des sogenannten Prespa-Abkommens mit Griechenland ausläuft. Seit dem 12. Februar dieses Jahres werden nun Reisepässe, Personalausweise und Führerscheine mit der Aufschrift Mazedonien international nicht mehr anerkannt. Nur Nachbarländer wie Serbien, Kosovo oder Albanien machen Ausnahmen. Doch ein Flug nach Wien ist nur noch mit einem neuen Nordmazedonien-Reisepass drin. Und das hatte Alexander Golov lange Zeit nicht auf dem Schirm.
Ich bin wütend, dass ich nicht gesehen habe, dass diesen Shift von die alte Passports und die neue Passports, ich habe es nicht gemerkt, weil ich die Nachrichten nicht folge.
Doch immerhin merkte er es dann doch noch ein halbes Jahr vor dem Turnier. Im August 2023 beantragte Golov einen neuen Nordmazedonien-Pass. Damals wurde den Bürgern versprochen, dass der Umtausch maximal 15 Tage dauert. Doch Golov bekam bei seiner Beantragung im Passamt im Zentrum der Hauptstadt Skopje einen ganz anderen Abholtermin. Nach 6 Monaten am 22. Februar. Das war nur 2 Wochen vor dem Tetris-Turnier und das machte Golov nervös. Denn in Nordmazedonien herrschte damals Chaos. Die Behörden waren mit den vielen Anträgen überfordert. Talat Džaferi sagt, dass auch die Bürger eine Mitschuld trugen. Džaferi war bis vor kurzem Präsident des nordmazedonischen Parlaments und ist aktuell der Übergangspremierminister für die anstehenden Wahlen. Der Prozess, neue Nordmazedonien-Dokumente auszustellen, hat schon im Juli 2021 begonnen. Es ist technisch anspruchsvoll, die biometrischen Reisepässe werden von einer deutschen Firma gefertigt. Natürlich muss man die größten Vorwürfe den nordmazedonischen Behörden machen, denn sie sind dafür verantwortlich, dass die Bürger in einem bestimmten Zeitraum ihre Dokumente bekommen. Aber die Bürger haben größtenteils auch bis zum letzten Moment mit dem Umtausch ihrer Pässe gewartet, sodass dann eine gewisse Dynamik entstanden ist. Aber ich glaube, jetzt läuft es besser. Bis September werden wir alle Anträge für Reisepässe abgearbeitet haben und bis Ende des Jahres dann alle für Personalausweise und Führerscheine. Der Tetris-Spieler Alexander Golov verpasste sein WM-Qualifikationsturnier in Wien. Denn sein Pass wurde auch zum Termin nach 6 Monaten noch nicht fertig. Und der Versuch, in der zentralen Passbehörde des Innenministeriums eine Expressbearbeitung für 70 Euro anzufragen, scheiterte.
Jeden Tag war ich dort. Für etwa 2 Wochen habe ich versucht, mein Passport zu nehmen. Und jedes Mal haben die mir gesagt, wir haben es noch nicht. Wir wissen immer noch nicht, wo es ist. Es ist ziemlich schwierig mit unserer Regierung.
Bis heute hat Alexander Golov weder einen neuen Reisepass noch einen neuen Personalausweis. Und das, obwohl die Bearbeitungszeiten jetzt kürzer geworden sind. Das zeigt eine spontane Umfrage Anfang April in der zentralen Passbehörde in Skopje. Vor 1,5 Monaten habe ich einen Termin angefragt und jetzt habe ich hier alles erledigt und Anfang Juni soll ich dann meinen Pass bekommen. Aber es ist schon ein unzuverlässiges System. Ich warte auf meinen Führerschein. Ich habe jetzt die Fahrprüfung bestanden und bekomme ihn 2 Monate danach. Bei einer Verwandten von mir hat das nur 2 Tage gedauert. Es ist ein Problem unserer schlechten Politiker, die man hereingelegt hat. Man hat ihnen gesagt, ändert den Namen des Landes um in Nordmazedonien und dann dürft ihr in die EU. Nichts ist passiert, sie wurden schön hereingelegt. Für einige ältere Anträge, wie den von Alexander Golov, gibt es noch nicht mal einen Termin. Kritiker werfen der Regierung vor, diese Leute hinten anzustellen und die neuen Anträge bevorzugt zu behandeln, um zumindest da den Anschein zu erwecken, dass jetzt alles schneller läuft.
Oliver Schosch war in Nordmazedonien und hat beobachtet, welche Probleme es bei der Ausstellung neuer Pässe dort gibt. Mein Name ist Annabel Brockus und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag.